SWR 2 Zeitgenossen.
Guten Tag, mein Name ist Gabi Biesinger und bei mir im SWR-Studio in London sitzt Hella Pick. Hella Pick, wir dürfen das sagen, ist über 90 Jahre alt. Sie ist Österreicherin und sie ist Britin. Sie ist Journalistin und Autorin. Sie ist Weltenbummlerin. Sie ist eine Frau, die ihrer Zeit voraus war und die viele historische Momente erlebt hat, die das 20. Jahrhundert geprägt haben. Herzlich willkommen, Hella Pick.
Danke vielmals für die Einladung.
Hella, Sie haben 35 Jahre bei der renommierten Londoner Tageszeitung The Guardian gearbeitet, aber Sie sind, wo auch immer auf der Welt, nicht selten von Deutschen angesprochen worden, die Sie erkannt haben. Und zwar, weil Sie regelmäßig bei Werner Höfer zu Gast waren in der Diskussionssendung Internationaler Frühschoppen. Da diskutierten sonntags um 12 im Fernsehen 6 Journalisten aus 5 Ländern über die Weltlage. Manchmal hatte man allerdings Probleme, die Gäste in den Rauchschwaden im Studio noch zu sehen, weil da so viel gequalmt wurde. Und getrunken wurde natürlich auch. Und Frauen waren in der Sendung vor allen Dingen mit adretten Schürzchen, mit Häubchen zu sehen und dafür zuständig, die Weingläser nachzufüllen. Als Frau am Tisch mitzudiskutieren, das war eher die Ausnahme. Aber ich habe eine Sendung mitgebracht vom 3. Juni 1973. Da ging es um die Washingtoner Watergate-Affäre und einen Londoner Callgirl-Skandal. Wir hören mal die Ansage zur Sendung von Egon Högen und dann stellt Werner Höfer sie vor.
Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier ist wieder der internationale Frühschoppen mit 6 Journalisten aus 5 Ländern.
Nun ja, in Sachen der Moral empfiehlt es sich, um Goethen zu folgen, bei edlen Frauen anzufragen. Es sind 2 Frauen da, Hella Pick und Ilse Leitenberger. Hella Pick kommt aus dem Sündenpool London. Sie ist diplomatischer Korrespondent beim liberalen Guardian.
Also, Werner Höfer, Sie kommen aus dem Sündenpool London. Wie war das damals? War das was Besonderes, als Frau dabei zu sein?
Schauen Sie, ich habe angefangen mit dem Guardian in 1960. Und da wurde ich geschickt zu den Vereinten Nationen als Korrespondent dort. Und wie ich da ankam, da waren schon 1-2 andere Frauen auch. Aber hauptsächlich die Journalisten waren damals Männer. Und Frauen, die über außenpolitische Fragen geschrieben haben und gearbeitet haben, das war damals noch wirklich eine Rarität. Heutzutage gibt es viele, aber zu den Zeiten war man ein wenig ein Pionier, der sich da hereingemischt hat unter den Männern und sich doch durchsetzen konnte.
Das ist genau die Geschichte, die ich gerne auch jetzt noch mal weiter ausrollen möchte. Also eben, Sie waren nicht nur bei Werner Höfer, eine der ersten wenigen Frauen, sondern eben in den 50er Jahren haben Sie schon angefangen, in Ihrer journalistischen Karriere für das West Africa Magazin zu schreiben. Da waren Sie auch unter den männlichen Journalisten in Afrika eine Ausnahme. War Ihnen das damals bewusst, dass Sie da eine weibliche Pionierin waren?
Also so bewusst war es mir nicht, aber ich habe es gewusst. Das war mein Anfang im wirklichen ernsten Arbeitsleben. Da habe ich angefangen mit dem Journalismus, ohne dass das geplant war. Ich bin da irgendwie hereingefallen durch Zufall und habe halt angefangen zu arbeiten für dieses Wochenmagazin West Africa, das sich zu der Zeit, das war in den späten 50er Jahren, hauptsächlich beschäftigt hat mit den Verhandlungen, die afrikanischen Kolonien damals geführt haben, um ihre Unabhängigkeit zu bekommen. Und ich war dort zusammen mit vielleicht ein Dutzend europäischer Journalisten, die diese Sachen verfolgt haben. Und ich war die einzige Frau. Da hatte ich überhaupt keine Konkurrenz von Frauen. Aber natürlich, ich habe viel gelernt. Ich habe über Journalismus gelernt. Und die Männer, das war eine besonders interessante und angenehme Gruppe. They made me one of the boys. Sie haben mich irgendwie zu sich genommen.
Sie sagen, they made me one of the boys. Ich will da aber auf eine Situation eingehen. Sie haben jetzt nämlich Ihre Autobiografie geschrieben. Invisible Walls heißt das Buch und wird auch auf Deutsch erscheinen. Und da schildern Sie, dass die Männer rausgehen, um den Sternenhimmel zu bewundern.
Das habe ich beschrieben, weil ich habe das nie ganz vergessen. Das war das erste Mal, dass ich nach Afrika geflogen bin, nach Nigerien. Am ersten Abend war in der britischen Botschaft ein Abendessen, wo ich eingeladen war. Und wie das alles zum Ende gekommen ist, sind die Männer alle aufgestanden und haben gesagt, sie gehen heraus, um das Mondlicht zu bewundern. Und ich habe gesagt, und das möchte ich auch gern tun. Und da haben mich die anderen alle groß angeschaut und haben gesagt, vielleicht ist es besser, dass sie das ein anderes Mal bewundern gehen. Und dann habe ich gelernt, dass die Männer für andere Zwecke ins Mondlicht herausgegangen sind.
Wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie sich erleichtert, oder?
Genau. Ich habe das versucht, fein zu sagen.
Genau. Nach Afrika sind Sie in die USA gegangen, dann zurück nach England, dann später nach Osteuropa. Sie sind eigentlich immer unterwegs gewesen. Sie sind Ihr Leben lang unverheiratet und kinderlos geblieben. Wie denken Sie darüber, hätten Sie als Frau mit Familie beruflich auch so erfolgreich sein können?
Ich bezweifle es. Wenn ich jetzt anfangen würde, dann glaube ich, könnte man es schaffen, aber man kann nie sicher sein. Das hängt ab, was für einen Beruf der Partner hat. Zu meinen Zeiten sozusagen war das wirklich noch schwierig. Und ich beschreibe in diesem Buch zwei Beziehungen, die mir sehr wichtig waren in meinem Leben und die leider nicht zu einer permanenten Partnerschaft gekommen sind. Und ich hätte natürlich, trotzdem ich gewusst habe, dass das wahrscheinlich nicht zur Heirat führt, hätte ich natürlich von dem einen oder dem anderen ein Kind haben können. Aber ich habe mich ehrlich gesagt gefürchtet, zu den Zeiten allein ein Kind aufzubringen, vor allem mit meinem Beruf, wo ich gewusst habe, wenn ich das weitermachen will, wird es immer wieder zu Reisen kommen. Man kann mit einem Baby und einem kleinen Kind solche Reisen nicht unternehmen. Und das hat mich zurückgehalten. Aber jetzt natürlich bin ich tief traurig, dass ich nie Kinder gehabt habe. Aber ich weiß ganz genau, dass ich mit meinen Beziehungen immer Probleme gehabt habe, weil ich in mir eine gewisse Unsicherheit erhalten habe. Ich war ein Kindertransportkind von Österreich und habe natürlich meine Wurzeln verloren, neue Wurzeln in England gefasst, aber das ist nie ganz dasselbe. Und diese Unsicherheit ist geblieben für viele von den Emigranten von den Hitlerzeiten. Und das hat mir halt viel in meinem Leben zugebracht, trotz dem Erfolg, den ich mit meiner Arbeit wirklich gehabt habe, immer.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen. Unser Gast ist die Journalistin Hella Pick. Ich habe es eingangs schon erwähnt, Sie sind Österreicherin und Britin und Sie haben eben schon beschrieben, Sie sind ein Kindertransportkind. Sie sind als Zehnjährige nach Großbritannien gekommen mit einem jener Transporte, mit denen jüdische Kinder in Sicherheit gebracht wurden. Im März 1939 sind Sie hier an der Victoria Station in London angekommen. Dann hat Sie Familie Infield, die selbst drei Kinder hatte, aufgenommen. Später gelang dann auch ihrer Mutter die Flucht nach England und sie konnte hier aber nicht für sie sorgen, weil sie beruflich nur sehr eingeschränkt arbeiten durfte. Wie hat diese Fluchterfahrung ihr Leben geprägt?
Es hat in mir eine gewisse Unsicherheit hinterlassen, das immer mit mir geblieben ist, trotz vielem Erfolg in meinem Arbeitsleben und überhaupt mit Freundschaften und ich habe ein schönes Leben immer gehabt. Viel Arbeit, aber trotzdem auch viel, das mir gefallen hat. Ich bin viel gereist. Aber irgendwie diese Unsicherheit und dieser Kampf, seine Identität wirklich zu erkennen und zu etablieren und zu wissen, was man alles ist. Ich bin britisch, ich bin Europäerin, ich bin jüdisch. Ich habe mich immer gestritten, um zu wissen, was das für mich bedeutet, das Judentum, weil religiös bin ich nicht. Und habe jahrelang dazu gebraucht, bis ich überhaupt mit Leuten darüber sprechen konnte. Ich habe mir eben gedacht, niemand weiß, dass ich jüdisch bin. Trotzdem natürlich, alle haben gewusst, von wo ich stamme und wer ich bin, schon als Kind. Aber es hat lang gebraucht, bis ich wirklich darüber denken konnte, was die jüdische Kultur bedeutet im Allgemeinen und für mich. Und habe erst spät angefangen, mich wirklich zu beschäftigen mit Antisemitismus. Trotzdem natürlich meine Beziehungen zu Österreich und vor allem auch zu Deutschland. Ich musste doch immer anerkennen, dass ich da mit in einem Land bin, ob es jetzt Österreich oder Deutschland war, wo fürchterliche Sachen passiert sind.
Wenn Sie jetzt noch einmal konkret an diese Situation denken, wie Sie 1939 in London angekommen sind. Sie beginnen ja auch Ihr Buch damit, dass die Einreise ziemlich glatt verlief. Sie schildern das ganz nüchtern und Sie beschreiben, dass Sie im Wien der Vorkriegszeit ein ziemlich sorgenfreies Leben geführt hatten und von Ihrer Mutter und Oma gut umsorgt wurden. Und dann steht dieses kleine Mädchen plötzlich ganz alleine in einem fremden Land, spricht die Sprache nicht und wird am Bahnhof von der Tochter der Pflegefamilie Infield abgeholt.
Ich wurde entwurzelt und ich konnte wirklich schon verstehen, was mir passiert. Meiner Mutter, die zurückgeblieben ist in Wien zu der Zeit, habe ich Postkarten geschickt und habe ihr ganz kurz erzählt, dass ich bei der lieben Familie bin, aber dass sie unbedingt auch nach England kommen muss. Und trotzdem die Familie Infield sehr lieb zu mir war, war ich natürlich in einem Land, ich konnte nicht Englisch sprechen. Ich konnte, wie ich angekommen bin, das einzige Wort, das ich aussprechen konnte, war Goodbye, was nicht sehr vernünftig war. Aber ich wusste nichts anderes. Und die Infields habe ich sofort in eine Schule in London gesteckt. Und Kinder lernen halt Sprachen sehr schnell. Und innerhalb 3 Monaten konnte ich scheinbar fließend Englisch sprechen. Also da war ich natürlich sehr stolz, dass ich das so schnell gelernt habe. Und dann ist meine Mutter Gott sei Dank auch noch nach England kommen können. Aber meine Eltern waren geschieden. Meine Mutter ist natürlich ohne einen Groschen Geld gekommen. Das Einzige, was sie machen konnte, war zu arbeiten als Köchin. Und da hat sie Glück gehabt und ich Glück gehabt, denn sie hat für eine ganz liebe Familie gearbeitet, die sie angenommen hat, weil die haben immer geträumt von Apfelstrudel. Und meine Mutter konnte sehr guten Apfelstrudel machen. Und diese Familie hatte auch ein Ferienhaus im englischen Lake District. Und in dem Monat vor dem Krieg waren sie dort mit meiner Mutter und haben mich auch eingeladen, mitzukommen. Wie Krieg ausgebrochen ist, ist meine Mutter im Lake District geblieben, als Köchin in einem anderen Haus. Ich bin in die Schule gegangen. Mir hat eine Privatschule erst einen Freiplatz gegeben und dann später wurde das unterstützt von einer Organisation, die sich mit den Refugees beschäftigt hat. Und so habe ich wirklich eine sehr schöne Kindheit dann gehabt, weil im Lake District war kein Krieg. Es war wirklich sehr abgeschieden von der Bomberei. Also ich habe das große Glück gehabt, mit meiner Mutter zusammen zu sein. Die meisten Kindertransportkinder haben ihre Eltern nie wieder gesehen oder wenn sie sie gesehen haben, erst nach dem Krieg. Ich hatte nicht dieses Problem und das war ein Glück. Aber wir waren sehr, sehr arm die ganze Zeit.
Da möchte ich auch gerne nochmal nachfragen, weil Sie schildern eben in Ihrem Buch Invisible Walls einige Situationen, wo Sie wirklich eben auf die Fürsorge von anderen angewiesen waren. Also Sie schildern zum Beispiel Ihre Lehrerin Miss Moffat, die Ihnen die Schulbücher bezahlt hat, damit Sie eine gute Ausbildung bekommen, oder ein befreundeter Professor, Professor Lasky, der Ihnen dann mit den Studiengebühren an der London School of Economics half. Wie sehr hat diese Erfahrung, auch quasi von der Gutmütigkeit anderer Menschen abhängig zu sein, Ihr Leben geprägt? Oder musste man immer das Glück an der richtigen Stelle haben?
Das war wirklich Glück. Meine Familie stammt von einer bürgerlichen, wohlhabenden Familie. Und die Idee, dass meine Mutter wirklich nicht nur gekocht hat, aber wirklich behandelt wurde als die Untertanin, die Köchin. Und dass zumindest die Unterstützung da war, dass ich eine gute Erziehung haben konnte, das war ein Glück. Denn meine Mutter wurde sehr wenig bezahlt und die Schule hat gekostet. Und das war eine enorme Hilfe. Und dasselbe war in der Nachkriegszeit dann bei der London School of Economics. Meine Mutter hat als junge Frau bei Freunden Modistin gelernt. Sie konnte das sehr gut tun. Hat dann die Erlaubnis bekommen von der britischen Regierung, dass sie auch andere Arbeit machen konnte. Und dann habe ich natürlich angefangen zu arbeiten. Und dann hat sich die Geldfrage langsam gelöst. Aber reich bin ich nie geworden.
Ich würde gerne noch mal zum Verhältnis mit Ihrer Mutter fragen. Die hat Sie einerseits immer sehr bemuttern und beschützen wollen, aber auch Sie haben sich immer um Ihre Mutter gesorgt, aber Wert gelegt auf Ihre Unabhängigkeit. Wie hat sie das begleitet in Ihrem Leben?
Sie wollte nicht loslassen und wollte eigentlich nur loslassen am Moment, wo ich einen Mann und bald ein Kind gehabt hätte. Sie hat einige Male meinen ganz lieben Redakteur beim Guardian angerufen und gesagt, meine Tochter muss zu viel arbeiten und ist fürchterlich, ist eine Sklaverei und so. Und er hat das alles übernommen, ohne sich zu beklagen und hat mich weiter viel beschäftigt. Ich war dann froh, dass ich in Amerika arbeiten konnte. Aber wir haben uns unglaublich viel Briefe geschrieben. Ich bin ganz erstaunt, nach ihrem Tod habe ich Stöße von Briefen, die ich hier geschickt habe, gefunden. Und weiß nicht, wie ich die Zeit gehabt habe, das zu tun mit all dem anderen, was ich gemacht habe. Aber irgendwie habe ich das erhalten können. Ich habe auch viele Briefe von ihr behalten. Viele von den Briefen sind Mahnbriefe und Besorgnis und ich soll weniger arbeiten. Und sie wollte halt irgendwie mein Leben kontrollieren und deswegen hat sich in mir ein Bedarf für Unabhängigkeit geprägt, der mir mein ganzes Leben lang geblieben ist.
Ihr Vater, der hatte die Familie in Wien schon verlassen, als sie sehr klein waren und sie haben ihn auch nie wieder getroffen. Er ist in die USA gegangen und eine spätere Kontaktaufnahme ist auch gescheitert. Wie sehr hat sie das verletzt?
Ja und nein. Natürlich muss es mich verletzt haben, dass ich keine Vaterfigur in meinem Leben gehabt habe. Gekränkt hat es mich, dass wir uns zum Schluss nicht gesehen haben. Ich habe leider nur zwei Briefe von ihm gefunden und beide waren so ferne und überhaupt kein Zeichen von Liebe mir gegenüber, dass ich irgendwie, wenn wir uns doch noch gesehen hätten, ich glaube, wir hätten uns als quasi Fremde begegnet. Also vielleicht ist es besser, dass mir das erspart worden ist. Aber ich kann das nicht beurteilen, was mir da gefehlt hat, dass ich keine Vaterfigur gehabt habe. Und eigentlich jeder Mensch, der es kennt und einen Vater gehabt hat, schätzt das sehr. Und ich habe da keinen Schatz in meinem Leben gehabt, nicht diesen Schatz.
Sie haben eben schon angesprochen, Sie haben zwei Lieben in Ihrem Leben gehabt. Die eine Liebe, das war Narendra Singh, ein erfolgreicher indischer Diplomat, Sohn eines Maharajas, den Sie in New York kennengelernt haben. Sie hatten mit ihm eine Beziehung, Ihnen war aber klar, dass er Sie aus gesellschaftlichen Erwartungen seiner Familie heraus nicht würde heiraten können, ein jüdisches Mädchen. Und der andere, das war der bekannte Soziologe Ralf Dahrendorf, für den Sie schon Ihren Job in den USA aufgegeben hatten, um ihn zu heiraten und mit ihm in London zu leben. Und dann machte er einen Rückzieher. Wie schwere Schläge waren das in Ihrem Leben?
Sehr arge Schläge. Mit Narendra Singh habe ich trotz allem bis zu seinem Tod eine Freundschaft behalten können. Und wir haben uns ab und zu getroffen und das hat sich irgendwie geregelt in etwas, das ich immer noch schätzen werde. Die Dahrendorf-Geschichte hat mich fast zum Selbstmord gebracht und es war ein sehr trauriges Ende. Wer mehr wissen will, glaube ich, sollte mein Buch lesen. Aber es ist eine heikle Geschichte.
Sie haben aber offenbar, und das wird im Buch auch deutlich, im Leben immer wieder die Fähigkeit gehabt, zugewandte und enge Freundschaften zu schließen. Sind Freundschaften eigentlich die bessere Familie?
Freundschaften sind ein ganz bedeutender Teil meines Lebens und ein Teil jedes Menschen, der das Glück hat, echte Freunde zu haben. Und ich glaube, ich habe einige, wo ich weiß, was immer ich brauche, die sind immer da für mich. Wenn man so allein lebt, wie ich das jetzt schon seit gewisser Zeit tue, ist es gut zu wissen, dass sie da sind. Und ich hatte vor jetzt schon 3 Jahren einen sehr bösen Unfall. Und da habe ich gesehen nachher, wie ich im Spital lag und fast sterbend. Aber wie Sie sehen, das ist alles vorüber und vorbei. Aber da habe ich gesehen, wer die Freunde sind und wie sie sich um mich gekümmert haben und was sie für mich getan haben. Und das ist natürlich etwas, das so wertvoll ist, dass ich kann nur immer wieder Danke sagen. Aber nichts ist meiner Meinung nach so wie Familie. Ich meine, Familie kann grässlich sein, das weiß ich. Aber Familie kann auch sehr schön sein. Und wenn die Familie gut ist, ist das ein Plus, dass ich zumindest, so bilde ich mir ein, sogar Freundschaften können das nicht schaffen.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen. Unser Gast ist die Journalistin Hella Pick. Hella, Sie haben in Ihrer Autobiografie Invisible Walls im Grunde auch eine Geschichte des größten Teils des 20. Jahrhunderts mitgeschrieben. Es beginnt damit, dass Sie in Afrika miterleben, wie britische Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen werden. Sie sind beim Bürgerrechtsmarsch in Selma dabei, beim Watergate-Skandal. Sie taumeln John F. Kennedy versehentlich in die Arme. Sie sind dabei, als der polnische Gewerkschafter Lech Walesa den Friedensnobelpreis erhält. Die Studentenaufstände in Paris, der Mauerfall. Sie haben von Tito bis Gorbatschow, vom Papst bis Willy Brandt unglaublich viele prominente Menschen getroffen und sich auch Netzwerke aufgebaut. Welche Begegnungen, welche historischen Ereignisse sind Ihnen am meisten haften geblieben?
Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird und jedes Mal muss ich immer wieder nachdenken. Und für mich, wenn ich zurückdenke, eines der bedeutendsten Erlebnisse waren die Papstreisen, der polnische Papst, wie er seine ersten Reisen nach Polen gemacht hat. Und da hat man plötzlich gesehen, dass der Kalte Krieg wärmer wird. Wir waren in einem kommunistischen Ostblockland und plötzlich die Polen haben gesagt, die Kirche ist unsere Religion, nicht der Kommunismus. Und das war das Anfang vom Ende des Kalten Krieges, meiner Meinung nach. Innerhalb einer Woche sind Millionen Polen zu ihm gelaufen, waren bei den Messen. Das war ein großes Ereignis. Meiner Meinung nach war das für mich eines der großen Erlebnisse. Aber es war so vieles andere. Natürlich der Tag, wo die Mauer geöffnet wurde, ohne Frage. Der Tag, wo man den Gorbatschow gehört hat und in der DDR gesagt hat, so kann es nicht weitergehen. Dort zu sein, darüber zu schreiben, das war ein unglaubliches Privileg. Aber auch natürlich, dass ich in Amerika war, wie Kennedy noch am Leben war und gesehen habe, was für ein Mensch er ist. Dann am Tag, wo er ermordet wurde, war ich in den Vereinten Nationen und habe gesehen, wie die ganze Welt mit Trauer reagiert hat und mit Angst, was kommt jetzt. Ich war viel in Moskau, habe Gorbatschow gesehen. Putin habe ich nicht mehr gekannt, da habe ich nicht mehr gearbeitet für den Guardian. Und ich war viel in Jugoslawien, habe Präsident Tito gesehen. Jugoslawien für mich war immer das eine kommunistische Land, wo es anders war, wo irgendwie der demokratische Geist auch sich damals durchgesetzt hat. Damals hat man noch gedacht, dass Jugoslawien als Nation weiterleben wird. Aber natürlich haben wir uns alle geirrt. Aber das waren alles unglaublich interessante Zeiten. Das Begräbnis vom Tito, wo die ganze Welt gekommen ist, von China und Russland und Amerika, das waren Zeiten, die man nicht sieht heute.
Ich muss sagen, wo mir der Atem gestockt hat, das war, als Sie in Selma waren, also bei dem Bürgerrechtsmarsch und dann hinterher beschreiben, wie Sie einen Kollegen mitgenommen haben und Sie das fast das Leben hätte kosten können.
Ich hatte ein Auto und da war ein Journalist von der Washington Post, der African American war und habe ihn eingeladen, natürlich mit mir zurückzufahren und er ist neben mir im Auto gesessen und Schluss erledigt, nichts Besonderes. Aber Am nächsten Tag wurde eine Frau, eine weiße Frau, ermordet, weil sie neben sich gehabt hat, einer von den schwarzen Demonstranten. Und das hätte mir genauso geschehen können, wenn irgendeiner von den Weißen das gesehen hätte und entschieden hat, das ist ganz einfach nicht erlaubt und das kann nicht so sein. Also, aber das habe ich erst nachher gewusst. An dem Tag selbst hatte ich natürlich überhaupt keine Angst. Nur wie wir dann angekommen sind im Hotel und wir wollten beide zur Bar gehen. Und da hat man meinem Kollegen gesagt, nein, Sie dürfen nicht hier sein. Das hat mir auch gezeigt, wie krass diese Segregation damals noch war.
Natürlich muss ich Sie auch zu Willy Brandt fragen. Sie haben ihn 1971 getroffen. Er war damals Festredner bei der Feier zum 150-jährigen Bestehen Ihrer Zeitung, des Guardian. Und dann hat er Sie aufgefordert, mit ihm in sein Hotel zu kommen. Wir halten den Atem an. Was ist passiert?
Was passiert ist, dass wir lang geredet haben, gesprochen haben. Er wollte wissen, wer ich bin und von wo ich komme. Also als Flüchtlingskind, als Kindertransportkind. Und hat viel über seine politischen Ideen, seine politische Moral vor allem gesprochen, natürlich über Holocaust. Alle die großen Fragen eigentlich angesprochen. Und nichts ist passiert, außerdem, dass ich lang dort geblieben bin. Und von dieser Unterhaltung, erstens haben wir uns wirklich dann befreundet. Und das war für meine Arbeit natürlich sehr behilflich, dass ich mit ihm gewisse Fragen, über die ich oft geschrieben habe, dass ich mit ihm darüber reden konnte. Aber das Wichtige für mich, das war der Moment, wo ich angefangen habe, Deutschland zu verstehen. Und bis zu dieser Bekanntschaft mit Willy Brandt war für mich Deutschland immer doch das Land des Holocausts und von Hitler. Und ich hatte Hemmungen, nach Deutschland zu kommen. Mit Österreich war das anders. Das war doch irgendwie meine Heimat. Aber angefangen von dem Tag mit Willy Brandt, habe ich dann wirklich gelernt, Deutschland zu schätzen und bin jetzt auch riesig gerne in Deutschland, war viel in Deutschland und habe jetzt viele deutsche Freunde und für mich ist das ganz einfach Teil meines normalen Lebens. Was immer man denkt über diese lange Nacht im Hotel mit Willy Brandt, das war das Bedeutende.
Und ich glaube, die fand auch in der Bar statt, die lange Nacht, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Nein, das soll kein Missverständnis, nee. Wirklich nicht. Wir sind brav bei einem Fenster gesessen, die ganze Zeit.
Nee, ich meinte, dass es nicht im Hotelzimmer war, sondern Sie waren im öffentlichen Raum im Hotel. Sie haben außer Ihrer Autobiografie noch andere Bücher geschrieben, zum Beispiel eine Biografie über den Nazi-Jäger Simon Wiesenthal. Sie haben auch ein Buch über die Rolle Österreichs in der Hitlerzeit geschrieben, Guilty Victim. Und es gibt zwei Buchprojekte, die sind nie erschienen. Das eine, das war fertig zum Druck, eine Biografie über den Aga Khan, die er dann doch nicht veröffentlicht sehen wollte. Das andere Buch, das war zum Glück noch gar nicht geschrieben, die Rolle der Monarchie in der europäischen Integration und Globalisierung. Im Fokus dabei sollte Prinz Charles stehen. Was haben wir da verpasst mit den beiden Büchern? Das eine, das nie veröffentlicht wurde und das andere, das nie geschrieben wurde.
Also das Buch, das geschrieben wurde, die Biografie vom Aga Khan, war für mich natürlich eine große Enttäuschung, dass zum Schluss das nicht erschienen ist. Aber die Zeit, die ich verbracht habe, das Buch zu recherchieren und zu schreiben, war für mich eine ganz besondere Zeit, denn ich habe ein Jahr praktisch in der Gegenwart von Aga Khan gelebt, mit ihm in der Welt herumgereist und auch ohne ihn zu den Ismailis, wo er der Imam ist, zu fahren in Indien und Kanada und so. Ich habe eine wunderbare Zeit gehabt und hochinteressant. Ist natürlich traurig, dass das Buch nicht erschienen ist. Er hat sehr offen mit mir gesprochen, der Aga Khan, und aus politischen Gründen und auch aus Gründen mit den Ismailis hat eine Angst bekommen, dass da zu viel in dem Buch ist, das nicht im Öffentlichen sein sollte und ihm schaden könnte. Und hat plötzlich einen Monat, bevor das Buch hätte erscheinen sollen, dann gesagt, nein, und es war sein Recht, das zu tun. Und er hat es leider getan. Hat mir natürlich leid getan. Aber was kann man tun? Das Buch, das nicht geschrieben wurde, hätte nie ein Buch werden können. Und deswegen wurde es nicht geschrieben. Wir haben sehr schnell eingesehen, das würde zu nichts kommen. Ich hatte angefangen, eine ganz kleine Bekanntschaft mit dem Prince of Wales zu haben. Das Thema hat ihn damals interessiert. Aber ich glaube, er hätte mir nie genug sagen können und wollen, dass das zu einem Buch führt. Und ich hätte ja zu allen den anderen Monarchien auch kommen müssen. Und das ganze Projekt war eigentlich irre. Und wenn man bedenkt, wer heutzutage würde sich interessieren über die Rolle der Monarchie in der EU? Das ist doch kein Thema.
Ich muss noch mal nachfragen. Ich habe mir bei der Lektüre Ihres Buches nämlich Sorgen gemacht, nachdem das Aga Khan-Projekt gestorben war. Hat er den wenigstens bezahlt?
Ja, er hatte bezahlt, was in meinem Vertrag war. Aber natürlich, wenn das Buch erschienen wäre, hätte ich viel mehr verdient, weil ich hatte gewisse Prozentsätze bekommen, wie man halt bekommt für ein Buch, das erscheint. Und da ist damals sicher alle seine Angehörigen gekauft hätten und vielleicht sicher auch noch andere Menschen, wäre das ein Bestseller geworden. Aber so ist es halt nicht. Aber eine der Sachen, die ich sehr geschätzt habe, während ich das Buch geschrieben habe, das ganze Jahr, das war in meinem Vertrag, dass ich überall erste Klasse fliegen muss. Und ich bin nach China, nach Amerika, nach Indien, überall. Also sehr luxuriös geflogen und sehr luxuriös gewohnt. Also das war ein Plus.
Nach Ihrer Guardian-Karriere haben Sie im zarten Alter von 68 Jahren, wenn andere wirklich froh sind, in den Ruhestand zu gehen, noch eine zweite Karriere gemacht, nämlich beim Verlag von George Weidenfeld. Ich hatte selbst zweimal das Vergnügen, auf seinem Sofa in seiner tollen Wohnung am Chelsea Embankment seinen klugen Einsichten folgen zu dürfen, weil ich Stipendiatin der George Weidenfeld Bursary bin. Das ist ein deutsch-britisches Journalistenaustauschprogramm. Netzwerken und Brücken bauen, das war ja das Leben von George Weidenfeld. Was hat Sie mit ihm verbunden und an ihm fasziniert?
Erstens, was mich verbunden hat, ist eine lange Freundschaft. Wir kannten uns, glaube ich, schon 40 Jahre, wie ich angefangen habe, mit ihm zu arbeiten. Es war keine tiefe Freundschaft, aber wir haben uns gekannt. Ich wurde schon eingeladen bei seinen Partys und so. Und wie ich halt den Guardian verlassen habe, das war seine Idee, dass ich die Biografie von Simon Wiesenthal schreibe. Und wie das dann fertig war, er hatte eine kleine Gruppe, die sich zumindest einmal im Jahr immer getroffen hat, The Club of Three. Das war eine Idee, die stammt von einem Gespräch zwischen George Weidenfeld und Bundeskanzler Kohl. Und wo sie sagten, man sollte so eine Gruppe haben, die sich manchmal treffen kann und europäische Fragen anspricht, also Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Und so haben sie angefangen zusammenzustellen, Diplomaten, Politiker, große Geschäftsmenschen, Bankers und so weiter. Und die haben sich immer einmal im Jahr getroffen und dann war noch kleinere Gruppen, die sich öfters getroffen haben. Und das hat George Weidenfeld mit seiner Sekretärin und noch einem innigen Freund irgendwie organisiert. Und da hat er mich gebeten, ob ich da vielleicht mithelfen könnte. Und so hat das angefangen, dass ich mit ihm arbeite. Und dann hat er mit Freunden gegründet das Institute for Strategic Dialogue. Und wir haben viele Treffen in Frankreich, in Deutschland, in Russland, in Amerika, in England. Und ich habe dann angefangen, europäische Journalisten nach China gebracht und dann chinesische nach Europa, immer erst nach England und dann nach Berlin. Aber langsam hat sich dieses Institut sehr geändert und heutzutage beschäftigt sich hauptsächlich mit Antiterrorismus und Antiradicalization und hat jetzt eine sehr bedeutende Zweigstelle in Berlin sogar und arbeitet sehr viel mit deutschen Gruppen und auch mit der Regierung. Und ich bin noch immer weiter als Consultant dort, aber ich arbeite nicht mehr an den Projekten, die sie jetzt machen. Aber die Verbindung mit George Weidenfeld hat mir vieles auch ins Leben gebracht.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen. Unser Gast ist die Journalistin Hella Pick. Und natürlich möchte ich mit Ihnen auch über Journalismus reden. Was ist Ihr Blick auf den Journalismus von heute, der immer schneller reagieren muss, der crossmedialer wird? Das heißt, man arbeitet nicht mehr nur für ein Medium, alles durchmischt sich stärker. Wie nehmen Sie diese Veränderung wahr?
Ich bin Konsument. Ich glaube nicht, dass ich geschult bin, den Journalismus von heute zu betreiben. Ich müsste wirklich viel lernen. Die Arbeitsbedingungen haben sich so geändert. Aber trotzdem, die fundamentale Arbeit eines Journalisten ist immer noch dieselbe, dass man wirklich gut berichten muss, verstehen muss, was man berichtet, muss wissen, was wirklich ist, was geschieht und wie man das interpretiert. Und man muss halt mit Prinzipien arbeiten. Die Schulung ändert sich nicht, aber wie es getan wird und was für Herausforderungen die Medienwelt heutzutage schafft, das für mich ist alles fremd. Man arbeitet zu einem ganz anderen Rhythmus, weil es halt eine 24-Stunden-Berichterstattung immer sein muss. Und auch natürlich die Zeitungen haben sich verändert und viele existieren nicht mehr. Das ganze Medienbild ist so anders. Und natürlich, wie ich gearbeitet habe, hatten wir keine Social Media. Das ist ja alles neu. Wir hatten nicht diese Konkurrenz. Und die Probleme, die Wahrheit darzustellen und nicht nur, was einem irgendwie eingeflüstert wird durch die Social Media.
Da schließe ich gerne an, nämlich mit einem Ereignis, bei dem sich Journalismus hier in Großbritannien in einer, wie ich finde, sehr demagogischen Form gezeigt hat. Ich rede vom Jahr 2016 vor dem Brexit-Referendum. Da hat eine ganze Reihe von Zeitungen hier die Brexit-Agenda mit den wildesten Geschichten vorangetrieben. Wie haben Sie diese Zeit damals erlebt?
Mit Hoffnung, dass die Leute sich nicht beeinflussen lassen. Und ich habe leider falsch gehofft. Also nicht falsch gehofft, aber das Endresultat war nicht das, was ich wollte und was die meisten denkenden Menschen nicht wollten. Aber was die Presse getan hat damals, vor allem die populäre Presse, war wirklich ganz bösartig. Und es hat noch immer viel Einfluss, auch heutzutage. Die britischen Zeitungen können sehr, sehr böse sein und haben einen ganz großen Einfluss auf die Menschen. Leider waren zu viele, die argumentiert hatten, dass halt das England viel besser selbstständig ohne die Europäische Union reich und bedeutend und einflussreich sein würde. Und das kann man nicht mehr ändern. Leider. Ich sehe nicht, wie England wieder zurückkommen kann in die Europäische Union.
Und als Erfolg würden Sie es auch nicht bezeichnen?
Nein, überhaupt nicht. Und natürlich mit Covid verstehen die Leute noch immer nicht, was sie verloren haben mit Brexit, weil so viele Probleme in der Wirtschaft, kann man sagen, das kommt von Covid. Aber jetzt, wo hoffentlich Covid nicht mehr ganz so wichtig ist, wie es war. Also dann vielleicht werden die Leute anfangen zu sehen, wie schwierig das Leben geworden ist wegen Brexit. Und die kleinen Firmen natürlich wissen es auf jeden Fall jetzt schon, denn die Probleme mit Export und mit Import für die Kleinen ist so groß, dass viele entweder übersiedeln in die Europäische Union oder aufgeben. Die großen Firmen natürlich, die können besser sich anpassen an die neue Situation. Aber die Preise, die Inflation ist teilweise dank Brexit. Aber momentan ist es zu früh zu wissen, wie bedeutend Brexit ist auf die Inflation. Aber Meiner Meinung nach ist das ein Element in England. Und das Traurige für mich ist vor allem, dass es nicht mehr möglich ist, für die Briten in Europa zu arbeiten und für Europäer nach England zu kommen und zu arbeiten, ohne Visa und Kosten. Für die Künste, für die Kultur ist das ein fürchterliches Problem, weil die Künstler können es sich nicht leisten, nach Europa zu gehen. Und die Europäer können es sich nicht leisten, nach England zu kommen. Das ist ja traurig. England hat eine gewisse europäische Kultur und das darf man nicht verlieren. Und das ist jetzt in großer Gefahr.
Sie haben es am Anfang unseres Gesprächs auch schon mal gestreift, die Frage der Identitäten. Und am Ende Ihres Buches, da hadern Sie mit Ihren Identitäten. Also was Sie eben auch geschildert haben, der Brexit hat Ihnen das Britische fremd gemacht. Österreich hat auch keine weiße Weste. Wie wichtig ist es, jüdisch zu sein? Ist Europäerin zu sein eher nur eine Floskel? Wie sehen Sie sich heute oder ist das alles gar nicht so wichtig?
Es ist wichtig und es ist nicht wichtig. Ich denke viel darüber nach, wer ich bin. Ich bin ich selbst. Aber wo man wirklich zugehörig ist, ist zum Schluss eine wichtige Frage für jeden Menschen. Und was mich von England jetzt so entfremdet, ist Brexit und die Psychologie, die dahinter steckt, dieses Glauben, dass man selbstständig sein kann in der heutigen Welt. Ich habe mir immer gedacht, ich bin dann wirklich eine echte Engländerin geworden. Jetzt weiß ich, dass ich keine echte Engländerin geworden bin. Ich bin sehr gern in Österreich und fühle mich sehr zu Hause in Österreich. Aber man kann nicht vergessen, was sich in Österreich abgespielt hat und wie auch heute das Judentum angesehen wird. Aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt sehr gern in Österreich und fühle mich gewiss ein wenig österreichisch. Und europäische Kultur ist für mich unglaublich wichtig und deswegen komme ich dann zurück zu Europa. Was das Judentum betrifft, ich habe eigentlich dank meiner vielen Gespräche mit Simon Wiesenhahn, vor allem meine Zusammenarbeit mit George Weidenfeld, endlich einen Weg gefunden, mich als Jüdin zu bekennen und anzufangen zu verstehen, was die jüdische Kultur auch für mich persönlich bedeutet und was das Judentum geschafft hat. Und ich bin sehr froh, bei der Sussex Universität in England, dank George Weidenfelds Mithilfe, existiert jetzt ein Weidenfeld Institute of Jewish Studies, das sich halt mit jüdischer Kultur und Antisemitismus und was das alles bedeutet und wie das alles zusammenhängt, sehr viel beschäftigt. Ich habe von Anfang an mitgeholfen, finanzielle Unterstützung dafür zu bekommen. Und dank der Freundschaft zwischen George Weidenfeld und Frau Merkel haben wir die Bundeskanzlerin angesprochen, ob sie dieses Institut unterstützen könnte. Und die Antwort war ja. Das Institut hat jetzt einen Professor of Jewish Studies, der von dem deutschen Staat bezahlt ist. Also ich habe auch einen ganz persönlichen Dank zu Deutschland für diese Mithilfe.
Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, gibt es etwas, worauf Sie besonders stolz sind?
Wie soll ich das? Ich glaube, ich bin stolz, dass ich durch viel Arbeit, viel Energie und viel Liebe doch über bedeutende Zeiten schreiben konnte und den Menschen ein wenig zu zeigen, was sich abspielt in unserem turbulenten Kontinent.
Gibt es etwas, wofür Sie besonders dankbar sind?
Dankbar bin ich für die Freunde und die Freundschaften, was mir das Leben gebracht hat. Und dankbar bin ich auch für die schönen Reisen, die ich machen konnte, dass ich viel von der Welt gesehen habe. Dankbar bin ich auch, dass ich einen Patensohn habe, für den ich große Liebe habe und der viel für mich bedeutet.
Vielen Dank, Hella Pick, dass wir für SWR 2 Zeitgenossen an Ihrem Leben teilhaben durften. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Und ich danke Ihnen, dass Sie mich so lang reden gelassen haben. Und es hat mich wirklich sehr gefreut, mitzumachen.